Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Donald Trump ist ein erstes Mal gelungen, mit dem er überhaupt nicht einverstanden ist. Er ist der erste ehemalige US-Präsident, der wegen einer Straftat verurteilt wurde. Gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem blicken wir auf die landesweiten Proteste von Fridays for Future, bei denen es heute natürlich um das Thema Klima ging, aber auch um die Sorge vor einem Rechtsruck. Um 18.40 Uhr folgt dann der Hintergrund, heute mit der deutschen Solarindustrie und warum sie wegen chinesischer Konkurrenz unter Druck steht. Diese und weitere Themen bis 19 Uhr und wir beginnen die Sendung mit dem Krieg gegen die Ukraine. Denn hier verlagert sich das Kriegsgeschehen vermehrt an die Grenze zu Russland. Deswegen fordert die Ukraine immer wieder, auch auf russischem Gebiet mit westlichen Waffen angreifen zu dürfen. Bei Frankreich standen dafür die Zeiger schon länger auf Ja. Die USA haben gestern für ihre Waffen auch ihr Okay gegeben und mit Blick auf Deutschland war die Haltung von Kanzler Olaf Scholz in den letzten Tagen vor allem eins, nicht ganz eindeutig. Seit heute haben die Fragezeichen ein Ende. Auch die Bundesregierung erlaubt den Einsatz, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Frank Kapelan fasst die Entscheidung zusammen.
Wenn sich US-Präsident Joe Biden bewegt, dann muss das auch der Kanzler tun. So war es meist. Und nach langem Lavieren folgt der Sozialdemokrat nun der Linie, den Ukrainern zumindest im Raum Kharkiv freie Hand zu geben. Es geht darum, den Beschuss der Stadt aus dem russischen Hinterland zu unterbinden. Gemeinsam sind wir der Überzeugung, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe zu wehren, erklärt der Regierungssprecher am Mittag schriftlich und weiter, meint Steffen Hebestreit, dazu kann sie auch die dafür gelieferten Waffen in Übereinstimmung mit ihren internationalen rechtlichen Verpflichtungen einsetzen, auch die von uns gelieferten. Gestern Abend bei einem Bürgerdialog der Thüringer Allgemeinen in Erfurt hörte sich das aus dem Mund des Kanzlers noch etwas anders an.
Die Ukraine ist angegriffen, deshalb hat sie viele Handlungsmöglichkeiten, die ihr das Völkerrecht bietet. Und gleichzeitig haben wir ja mit der Ukraine Vereinbarungen getroffen, die wir nicht ändern müssen.
In geheimen Vereinbarungen war festgelegt worden, wo deutsche Waffen eingesetzt werden dürfen. Nur auf ukrainischem Gebiet, hatte der Kanzler vor einem Jahr erklärt. Der Raketenwerfer Mars 2 oder die Panzerhaubitze 2000 sind Systeme, die aufgrund ihrer Reichweite sehr wohl auch russisches Territorium angreifen können. Offensichtlich wird dies der Ukraine mit Blick auf die Verteidigung Kharkivs ausdrücklich erlaubt. Öffentlich versucht Scholz allerdings einen anderen Eindruck zu erwecken, gestern Abend auf die Frage nach dem Einsatz westlicher Waffen über Russland.
Das ist eine absurde Debatte, weil man das Feld wechselt. Das Feld ist, was tun wir? Und wir werden das nicht machen.
Boris Pistorius, von manchen schon als Reservekanzler der Sozialdemokraten gehandelt, sollte die Partei in den Umfragen noch weiter abstürzen, widerspricht seinem Chef da allenfalls mal zwischen den Zeilen. Der Verteidigungsminister laut Deutschland-Trend mit einer Zustimmungsrate von 57% mit Abstand beliebtester Politiker ist gerade in der Ukraine. Im ZDF verweist auch er auf geheime Verabredungen zwischen Berlin und Kiew.
Der Bundeskanzler hat völlig richtigerweise zu Recht aufs Völkerrecht verwiesen. Das Völkerrecht lässt das zu. Dann gibt es bilaterale Vereinbarungen zwischen einigen westlichen Ländern und der Ukraine. Aber das sind Details, über die man nicht öffentlich spricht, weil man niemals darüber sprechen sollte, wozu man bereit ist, was man zulässt und was nicht.
Doch genau dies hat Scholz nach Ansicht einer seiner schärfsten Kritikerinnen immer wieder getan. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, erinnert an den Marschflugkörper Taurus, dessen Lieferung Scholz wegen seiner großen Reichweite ausschließt. Dass der Kanzler den russischen Diktator Putin auch mit Blick auf einen möglichen Einsatz von Bodentruppen nicht im Unklaren lässt, hat sie ebenfalls kritisiert. Strack-Zimmermann, die von der eigenen Partei gern als Eurofighterin tituliert wird, schießt verbal sehr scharf gegen den eigenen Kanzler. Er sei ein krasser Rechthaber, den man nicht erreiche, hat sie Scholz gerade vorgehalten. Am Mittag dann nimmt aber auch sie eine Bewegung bei Scholz wahr.
Ich habe gestern eine Aussage des Bundeskanzlers mit positiver Hellhörigkeit vernommen. dass er artikuliert, dass die Ukraine völkerrechtlich alle Möglichkeiten hat. Das hat er nicht weiter ausgeführt.
Das dürfte er vermutlich weiter nicht tun. Scholz präsentiert sich im Europawahlkampf als Friedenskanzler. Da dürfte er kaum darüber sprechen wollen, dass die Ukraine Russland nun direkt angreifen darf.
Die Bundesregierung erlaubt der Ukraine, russische Ziele mit Waffen auch aus Deutschland anzugreifen. Informationen dazu waren das von Frank Capellan. Und wir bleiben noch weiter bei der Ukraine, denn die Debatte um westliche Waffen in der Verteidigung gegen Russland war heute auch Thema bei den Außenministerinnen und Ministern der NATO-Staaten, die sich seit gestern in Prag treffen. Präsentes Thema war hier aber auch das Gipfeltreffen der Allianz in Washington, das im Juli ansteht. Denn das will natürlich rechtzeitig vorbereitet werden. Über den Abschluss des Treffens berichtet Klaus Remme.
Die Entscheidung über die Verwendung gelieferter Waffen durch die Ukraine wird von jedem NATO-Partner separat getroffen. Doch nach der Kursänderung in Washington und Berlin, die den Einsatz auch für Angriffe auf Ziele jenseits der russischen Grenze erlaubt, zeigte sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zufrieden.
I welcome that allies are easing restrictions on the use of weapons. The right of self-defense includes also striking legitimate military targets in Russia.
Das Recht auf Selbstverteidigung beinhaltet die Möglichkeit, auch Ziele auf russischem Boden anzugreifen, so Stoltenberg. Denjenigen, die darin eine Eskalation sehen, hielt Stoltenberg nach den Beratungen der Außenminister entgegen.
Self-defense is not escalation. Self-defense is a fundamental right.
Selbstverteidigung ist ein Grundrecht. Keine Eskalation, sagte er. Russland eskaliere ständig etwa mit den Angriffen von russischem Boden aus auf zivile Ziele in der Stadt Kharkiv. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verwies auf persönliche Eindrücke.
Ich habe in Kharkiv selber erlebt, was es bedeutet, wenn Städte direkt an der russischen Grenze angegriffen werden. Dann bleibt nicht mehr viel Zeit, Luftverteidigung zu aktivieren. Und deswegen gilt, was auch der Kanzler deutlich gemacht hat, wir unterstützen die Ukraine im Rahmen des Völkerrechts. Und das ist an dieser Stelle ganz klar, dass man seine Bevölkerung bei Angriffen schützen kann, sodass der Schutz auch funktioniert. Und zugleich tun wir alles dafür, dass wir in diesen Krieg als Europäische Union, als NATO nicht hereingezogen werden.
In Prag äußerten sich viele Bündnispartner zustimmend. Die finnische Außenministerin Valtonen etwa sagte:
Wir finden es ganz, ganz wichtig, dass auch diese Einsicht jetzt mehr und mehr Anhänger auch in der NATO findet und dass die größten Lieferer von Verteidigungsmaterial auch dem mittlerweile zustimmen. Das finden wir gut.
Erst gestern war die veränderte Haltung Washingtons in dieser Frage öffentlich geworden. US-Außenminister Tony Blinken sprach in Prag über die schwierige Lage Kharkivs. Die Ukrainer haben in diesem Fall für ihre Verteidigung nach einer Genehmigung für den Einsatz von US-Waffen gefragt. Auch für Ziele auf der russischen Seite der Grenze, so Blinken.
That went right to the president, and as you've heard, he's approved the use of our weapons for that purpose.
Das ging direkt hoch zum Präsidenten und er hat den Einsatz für diesen Fall freigegeben. Auch in Zukunft werde man sich der Kriegsentwicklung anpassen, fügte Blinken hinzu. Das Treffen in Prag diente auch der Vorbereitung des Gipfeltreffens der Allianz Anfang Juli in Washington. Mit Blick auf die Ukraine stellte Jens Stoltenberg klar, die NATO arbeite daran, die Ukraine-Unterstützung stärker durch NATO-Strukturen zu koordinieren. Kiew brauche nachhaltige Zusagen. Er plädierte für mehrjährige finanzielle Verpflichtungen. Das bisherige Niveau von 40 Milliarden Dollar jährlich müsse wenigstens gehalten werden. Eine faire Lastenverteilung könnte durch einen festgelegten Anteil vom Bruttoinlandsprodukt erreicht werden. Einzelheiten seien aber noch offen. In gut 5 Wochen beginnt das Gipfeltreffen. Tony Blinken versicherte, man werde der Ukraine eine Brücke hin zur späteren Mitgliedschaft bauen. Die Brückenarbeiten dafür dauern an.
Klaus Remme über das Treffen der NATO-Außenminister und Ministerinnen in Prag, bei dem es auch um den Einsatz westlicher Waffen auf russischem Gebiet ging. Immer mehr westliche Partner kommen also dieser Forderung der Ukraine nach, westliche Waffen auch auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen. Und Zurückhaltung hatte es bei dieser Forderung bisher vor allem gegeben, weil eine weitere Eskalation von Seiten Russlands befürchtet wurde. Doch dieses Risiko, das sieht der Kreml, wenn, dann nur beim Westen. Frank Eichmann fasst russische Reaktionen zusammen.
Die Reaktionen aus Moskau ausgesprochen heftig. Wenn die Ukraine tatsächlich gelieferte westliche Waffen gegen russisches Staatsgebiet einsetzen darf, dann würden die westlichen Staaten die Spannungen weiter anheizen, so der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow vor der Tagung der NATO-Außenminister in Prag. Sie provozieren die Ukraine mit allen Mitteln, den sinnlosen Krieg fortzusetzen. Sie selbst wollen den Krieg gegen uns fortführen, einen Krieg im wahren und im übertragenen Sinne. Einen Krieg, den Russland selbst im Februar 2022 begonnen hat, ihn aber bis heute nicht so nennt, sondern spezielle Militäroperation. Und nimmt man die international nicht anerkannte Änderung der russischen Verfassung von Ende 2022, dann werden ohnehin längst westliche Waffen gegen russisches Gebiet eingesetzt. Neben der Krim hatte Russland seinerzeit 4 weitere ukrainische Regionen zu eigenem Territorium erklärt. Aber die Diskussion um den Einsatz westlicher Waffen nahm Fahrt auf, nachdem die nordöstliche ukrainische Großstadt Charkiw angegriffen und dort zivile Objekte getroffen wurden. Charkiw liegt direkt an der russischen Grenze. Macht das militärische Objekte auf russischem Gebiet zu legitimen Zielen? Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, deutete die Frage heute entlang der russischen Staatspropaganda so um. Vor dem Hintergrund großer Misserfolge des ukrainischen Militärs bei Charkiw will das Kiewer Regime seine Wut an der russischen Zivilbevölkerung auslassen. Die wird unter Beschuss genommen, auch mit NATO-Waffen. Dabei ermuntern die westlichen Länder ihre ukrainischen Schützlinge, auf russische Regionen Anschläge zu verüben, und übersehen die terroristischen Aktivitäten ihrer ukrainischen Schützlinge. Am Dienstag hatte Präsident Putin direkt gedroht, den europäischen Staaten, die dem ukrainischen Militär den Einsatz der von ihnen gelieferten Waffen auf russischem Gebiet erlauben wollen. Nun, die Vertreter dieser NATO-Länder gerade in Europa, insbesondere in den kleinen Ländern, sollten sich bewusst sein, womit sie spielen. Sie sollten daran denken, dass sie in Staaten auf kleinem Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte leben. Berücksichtigen Sie das, bevor Sie über einen Angriff tief in russischem Gebiet sprechen. Keine direkte Drohung mit Massenvernichtungswaffen, aber auch das wird vorgeschlagen. Russische Propagandisten fabulieren im Staatsfernsehen häufiger über den Einsatz taktischer Atombomben in der Ukraine. Und aktuell hat der russische Politikwissenschaftler Dmitri Suslov von der Moskauer Higher School of Economics dies vorgeschlagen. Die Zündung einer Atombombe auf einem russischen Testgelände sollte live in alle Welt übertragen werden. Das werde bei westlichen Politikern die Angst vor einem Atomkrieg auffrischen.
Russland reagiert mit Drohungen auf den möglichen Einsatz von westlichen Waffen auf russischem Gebiet. Informationen dazu waren das von Frank Eichmann. Es war überraschend einstimmig, das Urteil der Jury im Schweigegeldprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump. Er ist jetzt der erste ehemalige amerikanische Präsident, der wegen einer Straftat verurteilt wurde. Weniger überraschend als die Einstimmigkeit der Geschworenen sind nach dem Urteil aber die Reaktionen von Trumps Anhängern und von seinen Gegnern. Antje Passenheim hat einen historischen Tag in New York verfolgt.
Wie versteinert wirkt Donald Trump, als die Jury das Urteil verliest. Mit gekreuzten Armen und oft geschlossenen Augen, das Gesicht läuft rot an. Und New York Times-Reporter Jonathan Alter kann Trump aus nächster Nähe sehen.
There was pain on his face.
Da war Schmerz in seinem Gesicht und als er nach draußen vor die Kameras tritt, da hat er sein Pokerface wieder aufgesetzt.
Then he put his game face back on when he went out before the cameras.
Doch vorher geht der Verurteilte im dunkelblauen Anzug durch den Mittelgang an seinem Sohn Eric vorbei.
Without looking at his son, he kind of like.
Und ohne seinen Sohn anzusehen, berührt er ihn und geht dann weiter den Gang entlang, wie er es schon 8-mal am Tag getan hat.
Kind of a gesture to him, like touched him.
Doch nichts ist mehr wie vorher an diesem Tag, an dem 12 Laien aus New York nach nur 2-tägigen Beratungen ein so klares Urteil gefällt haben, dass die wenigsten noch an diesem Abend damit gerechnet hatten. Schuldig in allen
guilty.
Punkten.
Donald Trump found guilty on all 34 counts of falsifying business.
In 34 Fällen hat die Jury des New Yorker Strafgerichts Donald Trump für die Verschleierung von Schweigegeldzahlungen verurteilt. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Der Bezirksstaatsanwalt, der das Verfahren gegen viele Warnungen angeleiert hat, tritt vor die Presse, Alvin Bragg.
I did my job. We did our job.
Ich habe meinen Job gemacht, wir haben unseren Job gemacht. Viele Stimmen gibt es da draußen, aber die einzige, die zählt, ist die Stimme der Jury. Und die hat gesprochen.
Is the voice of the jury, and the jury has spoken.
Die Staatsanwaltschaft warf Trump vor, dass er seine Aussichten auf einen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl 2016 durch die Zahlung von $130.000 Schweigegeld verbessern wollte an eine Pornodarstellerin, die über ihre angebliche sexuelle Begegnung auspacken wollte. Das Vergehen? Trump hat diesen Geldfluss anschließend unrechtmäßig verbucht. Dazu hatten die 7 Männer und 5 Frauen der Jury seit Mitte April die Aussagen von mehr als 20 Zeuginnen und Zeugen angehört. Von einer Schande, von einem Schauprozess sprach Trump vor dem Gerichtssaal. Das wirkliche Urteil werde im November bei der Wahl fallen. Er sei ein unschuldiger Mann. Seine Anwälte kündigten bereits an, dass sie in Berufung gehen werden. Richter Juan Merchan will das Strafmaß am 11. Juli verkünden. Trump droht nun eine Geld- oder eine mehrjährige Freiheitsstrafe, die auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Der Verurteilte könnte selbst bei einer rechtskräftigen Verurteilung bei der Präsidentenwahl im November antreten, erklärt die ehemalige stellvertretende Staatsanwältin Bonnie Sartre dem ARD-Studio New York. Ein Präsidentschaftskandidat der USA, der schon einmal Präsident war, wird verurteilt, weil er den Wahlausgang beeinflusst hat. Das ist wirklich ein dunkler Tag. Vor dem Gericht sieht das auch eine Gruppe US-chinesischer Trump-Fans. Zwischen Fahnen und Plakaten stehen sich seine Anhänger und Gegner gegenüber. Das Urteil spaltet sie.
I'm happy about it, thank goodness.
Ich bin froh darüber, Gott sei Dank. Ich glaube nicht, dass wir jemanden haben sollten, gegen den so viele Gerichtsverfahren laufen. Ich bin froh, dass endlich gegen ihn vor der Wahl ein Urteil gefällt wurde. Ich glaube, dass die linken Parteien im Land und in New York hinter ihm her sind. Ich glaube, es war nur eine Show und sie versuchen, ihn aus dem Wahlkampf zu drängen. Trump kann ihn zunächst ohne Einschränkungen weitermachen wie bisher. Selbst aus dem Gefängnis könnte er das und dort sogar auch Präsident werden. Direkt nach dem Urteil warb sein Wahlkampfteam um Spenden. Trump ließ in einer E-Mail dazu wissen, er sei ein politischer Gefangener.
Antje Passenheim über Donald Trump, der im Schweigegeldprozess schuldig gesprochen worden ist. Und der Ex-US-Präsident ist vor etwas mehr als einer Stunde in New York vor die Presse getreten, hat dort das Urteil als Schande bezeichnet und den Richtern Befangenheit vorgeworfen. Die Verhandlungen sind zuletzt zum Erliegen gekommen. Ein Ende des Krieges zwischen der Hamas und Israel ist erstmal nicht in Sicht. Die Terrororganisation Hamas hat jetzt aber in einem Statement klargemacht, sie rechnet fest damit, an der Macht zu bleiben, auch nach einem möglichen Ende der Kampfhandlungen. Julio Segador berichtet.
Diejenigen, die vom Tag danach sprechen, müssen verstehen, dass das palästinensische Volk die Hamas nicht ersetzen lassen wird. Eine Alternative zur Widerstandsbewegung Hamas wird nicht akzeptiert. Der Chef des politischen Armes der Hamas, Ismail Haniyeh, zeigt sich überzeugt, dass die Terrororganisation auch nach dem Gaza-Krieg an der Macht bleiben wird. Er begründet dies mit dem, so wörtlich, Preis, den die Hamas bisher bezahlt habe. Haniyeh verkündete dies in einem aufgezeichneten Statement, das in Beirut bei einer arabischen Konferenz vorgespielt wurde. Haniyeh setzt dabei nach eigenen Worten auf den Zusammenschluss der bisher konkurrierenden Palästinenserfraktionen. Notwendig seien allgemeine palästinensische Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sowie die Gründung eines neuen palästinensischen Nationalrats. Und Haniyeh stellt Bedingungen für eine erneute Waffenruhe im Gazastreifen. Ich möchte Ihnen versichern, dass die Widerstandsbewegungen eine einheitliche Haltung haben. Die besteht darin, dass wir darauf pochen, dass die anhaltende Aggression beendet wird und die israelische Besatzungsarmee abzieht, um den Wiederaufbau Gazas zu beginnen. Nur dann wird es einen Waffenstillstand und ein respektables Geiselabkommen geben. Ein namentlich nicht genannter Vertreter Israels nannte diese Forderung im Nachrichten-Online-Magazin Ynet, Zitat, wahnhaft, das werde nicht passieren. Israel werde in Gaza mit aller Kraft weiterkämpfen. Einen Waffenstillstand zum Wohle der Bewohner Gazas werde es nur durch Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln geben, hieß es.
Aus Tel Aviv Informationen von Julio Segador. Auf dem Mannheimer Marktplatz hat ein Angreifer mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Er wurde laut Polizeiangaben durch einen Schuss gestoppt. Christian Scharf berichtet.
Gegen 11.30 Uhr hatte ein Mann Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa mit einem Messer angegriffen. 5 Teilnehmer wurden verletzt, teilen das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft mit. Ein Polizeibeamter wurde von dem Täter angegriffen, er stieß ihm mehrfach von hinten das Messer in den Kopfbereich. Der Beamte ist lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer Polizist schoss den Angreifer nieder. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf der Plattform X: Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter müsse streng bestraft werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, ihre Gedanken seien besonders bei dem lebensgefährlich verletzten Polizisten. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel hob die Leistung der Polizei hervor, die mit großer Entschlossenheit und viel Mut gehandelt habe. Dem gebühre tiefer Dank und Anerkennung. Mannheims Oberbürgermeister Specht betonte, es solle jetzt nicht über Hintergründe der Tat spekuliert werden, bis Ergebnisse der Ermittlungen vorliegen. Er sei in Gedanken bei dem verletzten Polizisten und den anderen Opfern.
Christian Scharf über einen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz, bei dem mehrere Menschen verletzt worden sind. Alle 2 Jahre findet der Katholikentag in Deutschland statt. Bei der diesjährigen Ausgabe in Erfurt stand heute ein heikles Thema im Zentrum, nämlich Krieg und Frieden. Auf gleich mehreren prominent besetzten Podien wurde die Frage diskutiert, was der richtige Weg zum Frieden in der Ukraine ist. Auch EVP-Chef Manfred Weber war dabei, genauso wie am Vormittag Bundeskanzler Olaf Scholz. Rainer Brandes fasst die Debatten zusammen.
Die alte Oper in Erfurt versprüht den leicht verblichenen Glanz vergangener Zeiten. Doch die Moderatorin lässt den rund 800 Menschen in ihren roten Plüschsesseln keine Zeit, den Prunk in Ruhe zu genießen. Denn auf der Bühne sitzt Manfred Weber, CSU-Politiker und Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament. Gleich die erste Frage an ihn holt alle schnörkellos in die Gegenwart. Er habe sich ja für die europäische Atombombe ausgesprochen, ob er dafür denn auch schon die Finanzierungsfrage geklärt habe. Das will Weber zwar nicht beantworten, aber er bekennt ganz unumwunden:
Ich bin nur der Meinung, aus meiner politischen Perspektive, vielleicht einfach auch als Bürger, als jemand, der beobachtet, dass am Ende der Tage die nukleare Abschreckung die eigentliche Sicherheit bedeutet in der heutigen Welt.
Es geht bei diesem Podium um die Frage, ob Frieden für die Ukraine und für Europa nur mit Waffen zu schaffen ist. Eine Frage, die die christliche Friedensethik herausfordert. Das gibt der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf zu. Er ist Präsident der deutschen Sektion der katholischen Friedensbewegung Pax Christi. Zur nuklearen Abschreckung hat er eine gänzlich andere Einschätzung als Manfred Weber.
Denn ich kann nur abschrecken, wenn grundsätzlich im Raum steht, ich bin auch bereit, die Dinger einzusetzen. Sind wir das? Wollen wir das wirklich? Bedenken wir die Folgen. Ich schaue dann doch in die Ethik, in die christliche Ethik, die davor immer gewarnt hat, dass auch ein sich verteidigen nie mehr Schaden anrichten darf, als sozusagen die Bedrohung, die mich trifft.
Vor allem kritisiert der Bischof, ihm sei die Debatte im Moment zu einseitig. Er lese immer nur davon, wie viele Waffen die Ukraine brauche.
Irgendwann werden vielleicht auch mal die Waffen schweigen. Wie kann es denn weitergehen? Und da sehe ich zum Beispiel auch die Aufgabe etwa einer christlichen Friedensbewegung, auch diese Gedanken anzustoßen. Wie kann es denn weitergehen? Wie sind denn Zielperspektiven? Und die sehe ich nicht.
Eine Antwort darauf hat Manfred Weber auch nicht. Von seiner Kirche wünscht sich der Europapolitiker aber mehr Klarheit.
Es ist schon, wenn ich so überspitzt sagen darf, ein Konflikt zwischen Gut und Böse. Da finde ich, müssen wir klar stehen, die Ukrainer verteidigen unsere Werteordnung und sie entscheiden selbst, ob sie kämpfen wollen oder nicht. Die einzige Entscheidung, die wir zu fällen haben, ist, lassen wir sie alleine oder helfen wir ihnen? Und ich bin der Meinung, wir müssen ihnen helfen.
Klarheit hatte am Vormittag die Bundesregierung geschaffen. Die Ukraine darf jetzt deutsche Waffen auch auf Ziele in Russland richten. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Besuch beim Katholikentag zwar nicht dafür genutzt, diesen Kurswechsel zu begründen, allerdings machte er erneut seine zweigleisige Politik deutlich.
Wir müssen den großen Krieg vermeiden, den Krieg zwischen Russland und der NATO. Wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass die Ukraine ihre Unabhängigkeit und Souveränität verteidigen kann.
Rainer Brandes über den Katholikentag in Erfurt, bei dem heute auf mehreren Podien über das Thema Krieg und Frieden diskutiert wurde. Heute ist Freitag und noch vor wenigen Jahren, da stand in Deutschland so gut wie jeden Freitag Klimastreik und Proteste an, organisiert und ins Leben gerufen von Fridays for Future. Mittlerweile finden diese Demonstrationen zwar nicht mehr jede Woche statt, doch wenn sie stattfinden, ist der Zulauf immer noch groß. Heute sind über ganz Deutschland verteilt Menschen für das Klima auf die Straße gegangen, doch die Forderungen haben noch einen zusätzlichen aktuellen Dreh bekommen. Auch mit Blick auf die anstehende EU-Wahl wird Klimaschutz mit dem Protest gegen Rechtsextremismus verbunden. Sebastian Engelbrecht war bei der Demo in Berlin dabei.
Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will einen antiökologischen Rechtsruck bei der bevorstehenden Europawahl verhindern. Deshalb versuchen die Aktivisten, vor allem junge Wähler dazu zu bewegen, zur Wahl zu gehen. Daria Sotoudeh, eine der Sprecherinnen von Fridays for Future, erläutert, warum die Klimaschützer heute in ganz Europa auf die Straße gehen.
Wir möchten die Leute dazu auffordern, bei ihrer Wahl auch daran zu denken, welche Parteien für das Klima und für Gerechtigkeit handeln. Wen sie aber am Ende wählen, das bleibt ihnen allen selbst überlassen. Das ist auch wichtig in der Demokratie.
Fridays for Future demonstriert heute in mehr als 100 Städten in Deutschland, unter anderem in Berlin, Hamburg, Kiel, Düsseldorf, Bremen, Frankfurt am Main, München, Stuttgart und Saarbrücken. Auch in 12 weiteren europäischen Ländern finden Klimaproteste statt. Aus der Sicht der Klimaschutzbewegung kann die Fortsetzung einer Politik des Klimaschutzes nur gelingen, wenn der Erfolg rechter und rechtsextremer Parteien europaweit gestoppt wird.
Rechtspopulistische Parteien leugnen einerseits die Klimakrise, befördern, dass die Klimakrise noch weiter eskaliert und profitieren aber gleichzeitig von den Folgen, von den sozialen Spaltungen, von der verstärkten Armut, die es dann noch geben wird. Das heißt, sie wollen natürlich auch die Klimakrise leugnen. Das heißt, es hängt sehr stark zusammen.
Gerade auf europäischer Ebene verzeichnet die Klimaschutzbewegung Erfolge. Die Fridays-Aktivistin Luisa Neubauer sagt der deutschen Presseagentur, man sei weit gekommen. Die Klimaschutzmaßnahmen der Europäischen Union hätten den Kontinent dem angestrebten Klimaschutzpfad deutlich näher gebracht. Vor 5 Jahren hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den sogenannten Green Deal ins Leben gerufen. Damit will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Neubauers Mitstreiterin Carla Remtsma bestätigt im Deutschlandfunk, wie wichtig Entscheidungen auf europäischer Ebene für den Klimaschutz sind.
Das, was die Bundesregierung tut, ist nicht genug. Die Klimakrise bereitet vielen, vielen Leuten Sorgen. Und da muss das Europaparlament, was ja mit dem Green Deal gezeigt hat, es kann Klimapolitik machen, es kann wichtige und richtige Schritte machen, jetzt aber mehr unternehmen.
Ein radikaleres Mittel als Demonstrationen bemühen zugleich 4 hungerstreikende Männer im Berliner Regierungsviertel. Sie beteiligen sich an den Klimaprotesten von Fridays for Future. Die Hungerstreikenden wollen Bundeskanzler Olaf Scholz dazu bewegen, in einer Regierungserklärung zuzugeben, dass der Fortbestand der menschlichen Zivilisation durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet sei. Der 49-jährige Wolfgang Metzler-Kick hungert bereits seit 86 Tagen. Demnächst will er auch auf Saft und Wasser verzichten.
Ich werde in den trockenen Hungerstreik eskalieren. Adrian wird in den trockenen Hungerstreik eskalieren. Wie lange, glauben Sie, wird ein trockener Hungerstreik dauern?
Metzler-Kicks Kollege Richard Kluse dankt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der direkt neben den Zelten der Hungerstreikenden seinen Amtssitz hat. Der Besuch Habecks vor ein paar Tagen sei sehr freundlich und sehr konstruktiv gewesen, sagt Kluse. Dann fügt er hinzu:
Es geht mir nicht ums Sterben. Ich mache das nicht, um zu sterben. Wir machen das, weil wir eine Forderung haben, eine niederschwellige, wissenschaftsbasierte Forderung, die ganz einfach erfüllbar ist.
Die Hungerstreikaktivisten betonen, dass die Konzentration des klimaschädlichen Kohlendioxids in der Luft schon jetzt zu hoch sei, um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Sebastian Engelbrecht über die heutigen Proteste für den Klimaschutz von Fridays for Future, die heute in ganz Deutschland stattgefunden haben. Und die heutigen Klimaproteste sind auch Thema in der aktuellen Ausgabe vom Deutschlandfunk-Podcast Der Tag, seit 17 Uhr online und in der Deutschlandfunk-App zu hören. Daneben geht es in der Folge auch um das Urteil gegen Ex-US-Präsident Donald Trump und die Entscheidung Deutschlands, den Einsatz von deutschen Waffen auf russischem Gebiet für die Ukraine zu erlauben. Beide Themen eingeordnet von unserem Sicherheitskorrespondenten Markus Pindur. Und von ihm hören Sie auch nach 19 Uhr einen Kommentar. Und damit enden die Informationen am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.